Der DAZN Podcast. Game On. Der DAZN Podcast mit Elmar Paulke und dem Robstar Robby Marjanović.
Ladies and Gentlemen, meine lieben Darts-LauscherInnen, habt ein frohes und gesundes und krachendes Jahr 2023 und bleibt so, wie ihr seid und verteilt viel Liebe und seid nett zu euren Liebsten, die ihr so gerne habt. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 132 von Game On, dem DAZN Podcast. Es ist inzwischen 0:32 Uhr. Wenn wir ehrlich sind, ist das unser zweiter Start für diese Folge, weil ich hier gerade technische Probleme mit meinem Mikrofon hatte. Aber das macht überhaupt nichts, denn wir sind irgendwie noch emotional voll im WM-Finale drin, das vor rund einer Stunde zu Ende gebracht wurde. Michael Smith, der Bully Boy, ist die neue Nummer 1 der Welt, ist der Weltmeister von 2023 und schafft tatsächlich diesen überragenden Sieg in einem ganz, ganz tollen Finale, wie ich finde. Und Robby ist auch da, ist hier rübergekommen. Wir sind in Kommentatorenkabine 4 bei DAZN. Bist du auch noch so ein bisschen geflasht, Robby?
Komplett, weil es einfach nicht das Finale war, das viele erwartet hatten, das ich selber auch nicht erwartet hatte. Grüße natürlich auch nochmal alle an frohes neues Jahr. Man kann ja noch gratulieren, glaube ich, bis zum 6. Januar ist das gesetzlich erlaubt. Von daher alles gut und ja, tolles Finale, tolle Highlights, tolle Emotionen auch zum Schluss. Alles, es war irgendwie alles dabei und es war anders wie das letztes Jahr, das Finale, ja. Komplett anders. Es war ein Finale, in dem sich beide Spieler bis, also zumindest die im ersten Teil so bis an ihre Grenzen gepusht haben gegenseitig, ja.
Wie war das bei dir? Hast du es dem Bullyboy zugetraut?
Van Gerven war für mich schon der Favorit, ja. Aber wir haben vor dem Spiel so ein bisschen gemutmaßt und halt natürlich gesehen, Van Gerven bisher kaum gefordert, außer durch Mensur Suljovic ein bisschen, aber das war jetzt auch nicht, das war das Gelbe vom Ei so. Der Bullyboy, zwei große Spiele überstanden, vielleicht auch drei mit dem gegen Bunting, gegen Shindy tatsächlich 121 Punkte vom Ausscheiden entfernt gewesen. Dann dieses Spiel gegen Gaga, wo sie dieses eine Leck zum 3:2 ist in Sätzen, wo er 83 über Bullseye checkt, das ihn total ins Spiel reinbringt und das Ganze auf seine Seite kippt. Und der war schön abgehärtet vor diesem Finale. Und man hat schon das Gefühl gehabt, wenn der gut startet, dann kriegt er gleich ein gutes Feeling für das Ding. Und Van Gerven wird kämpfen müssen. Und Van Gerven hat ja von Anfang an gewusst, das wird ein heavy scoring game. Und das war es ja dann auch.
Ja, absolut. Ich war tatsächlich bei uns hier bei DAZN der Einzige, der das dem Bully Boy auch dann wirklich zugetraut hat. Ne? Ich hatte ja vor Turnierbeginn gesagt, Van Gerven wird Weltmeister. Und das sah ja auch ganz lange so aus, weil er einfach eine ganz souveräne WM gespielt hat. Spielt ja bis zum Finale kein Match unter einem 100er Average. Steht bei 104 und ein paar zerquetschten vom Turnier Average und somit geht er in das Finale rein. Aber dann geht dieses Finale los und Van Gerven holt sich den ersten Satz. Da läuft irgendwie noch alles nach Plan. Er dreht sogar einen Rückstand und kann sich diesen Durchgang noch sichern. Und dann kommt es natürlich zu diesem spektakulären neuen Data. Zum zweiten Mal erst in der Geschichte gibt es einen Neuner in einem WM-Finale, nachdem Adrian Lewis das 2011 damals auch geschafft hat im Finale gegen Gary Anderson. Und was für ein neuen Data. Ich meine, das ist ja das, worauf man irgendwie hofft, wenn die beiden gegeneinander spielen, dass sie sich derart pushen können. Und es gibt nicht viele Konstellationen, glaube ich, auf der Tour, wo das möglich ist und wo das so sich entwickelt.
Ja, also die zwei sowieso, die kennen sich, glaube ich, auch inzwischen in- und auswendig. Die wissen ihr Spiel. Ich habe da auch auf der Tour schon im Stream Sachen gesehen. Van Gerven checkt 120 über 20 Bullseye, gewinnt gegen Michael Smith. Ein, zwei Wochen später spielen die wieder gegeneinander, wieder auf der Tour und Smith revanchiert sich mit dem gleichen Finish, 20 Bullseye. Ich habe auch gedacht, in diesem Spiel wird Van Gerven sich auch nochmal revanchieren mit einem anderen, mit seinem neuen Data, aber er hat nicht mehr die Kraft gehabt, fand ich. Zum Schluss hast du ihm auch angesehen, die Kraft war weg. Und man muss dann sagen, in seinen Worten, there was nothing left in the tank.
Ja, dieser siebte Satz ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Satz in diesem Finale. Da führt Van Gerven mit 2:0 in den Legs und trotzdem kann Smith diesen Satz am Ende gewinnen mit 4:3. Und das ist ja der Beginn dieser schwierigen Zeit für, ja, Van Gerven, der zum ersten Mal, finde ich, bei dieser ganzen WM echt viel gestreut hat. Der viele Darts in der 1, in der 5 hatte, was man so gar nicht von ihm kannte. Und ich glaube, Robby, dass der fast schon zu gut gespielt hat in den Runden zuvor. Der gibt ja bis zum Finale keinen einzigen Satz ab im Jahr 2023. Schlägt Doby zu Null im Viertelfinale, schlägt Vandenberg zu Null im Halbfinale und spielt dann so ein Average, den du nicht brauchst. Und das, glaube ich, auch noch in einem schwierigen Match. Also Vandenberg bringt überhaupt keinen Druck rauf, hat ein langsames Spiel und der spielt nur 108. Das ist eigentlich ein ganz extrem gutes Match von ihm, ne? Aber was es nicht braucht.
Eigentlich,
das ist, glaube ich, auch diese Frage des Timings in einem Turnierverlauf, dass du wirklich so hoch springst, wie du musst.
Ja, wobei es auch vielleicht damit zu tun hatte, dass Vandenberg sich beschwert hat über Van Gerven, nachdem der ja immer wieder so ein bisschen über diesen Teppich drüber ist. Ja. So steht er eigentlich immer. Also ich sehe da jetzt keinen.
Hast du die Geschichte mitbekommen am Ende? Also am Ende, Wayne Mardell hat ja wohl im Kommentar gesagt, er habe getrampelt.
Getrampelt.
So, das war dann auch das Thema in der Pressekonferenz später.
Ah, okay.
Und dann kam der Kollege von der Sun, diesem Boulevardblatt, diesem Englischen, und sprach ihn darauf an. Und da hat der Van Gerven auch wohl einen richtigen Hals bekommen. Und hat auch gesagt, schau dir meine letzten 100 Spiele an. Ich trampel nicht. Das würde ich niemals tun.
Ja, macht er auch nicht.
Das macht er auch nicht. Und genau, das Thema war ja dann irgendwie...
Ich glaube, deswegen wollte Van Gerven dann auch ein Statement setzen. Das ist wirklich so zu spielen, dass, keine Ahnung... dem ihn nichts mehr retten kann. Er gewinnt 4 Legs im ganzen Match.
Ja.
In einem First-to-Six-Sets-Format. Ja. Also das sagt ja schon alles.
Und
vielleicht hat ihn das auch so ein bisschen gekostet im Finale, weil diese Kraft, die er da umsonst investiert hat, hat ihm vielleicht 24 Stunden später gefehlt.
Es war das 6. WM-Finale für Van Gerven, jetzt seine 3. WM-Final-Niederlage. Hat klar seine 3 Titel. Für den Bully Boy war es das 3. WM-Finale nach 2019. Und 2022, und dann waren dann tatsächlich alle guten Dinge 3. Und er wird halt auch dazu noch die Nummer 1 der Welt. Das hat es nie gegeben in der Geschichte, ne? Dass beide WM-Finalisten im Falle eines Sieges zur Nummer 1 der Welt werden.
Boah, so weit bin ich nicht gegangen. Also
Gervin Price ist ja auch zur 1 geworden. Ich weiß gar nicht,
ob es im letzten Jahr mit Peter war.
Aber das beide, das war eine besondere Konstellation.
Ja.
Ne?
Das war man hat ja vorher gewusst, Michael wird die WM gewinnen und die neue Nummer 1 der Welt werden. Ja. Das war ja das, was fix war vor dem Finale.
Michael, ja, genau.
Nee, aber das habe ich jetzt nicht... Ja, stimmt. Also ich kann mich jetzt auch nicht an... Vielleicht gab es in den 90ern mal so eine Konstellation. Ich weiß es nicht. Das wissen wir nicht. Übrigens auch nochmal ein Fun-Fact. Es war, glaube ich, der 12. Whitewash in einem Halbfinale, den Van Gerven gespielt hat, bei einer WM. Und immer hat der Spieler, der diesen Whitewash im Halbfinale gespielt hat, auch das WM-Finale gewonnen danach. Bis heute.
Wahnsinn.
Der Einzige, der es nicht gewonnen hat, war bis dahin Phil Taylor 2007, aber auf der anderen Seite war Barney, der gewinnt sein Halbfinale auch mit dem Whitewash 6-0. Also diese Serie ist heute auch gerissen.
Ja. Es liegen 16 WM-Tage hinter uns. 28 Sessions, 95 Matches. Es war eine WM, die, finde ich, Geschichte geschrieben hat, deutsche Darts-Geschichte, die aber auch viele Geschichten geschrieben hat. Es war eine spannende WM. Natürlich gerade aus deutscher Sicht eine ganz, ganz besondere durch den Erfolg von Gabriel Clemens mit dem Erreichen des Halbfinals. Es hat Rekordquoten eingebracht bei euch bei Sport1. Wir wissen ja bei DAZN die Quoten nicht, die werden nicht offiziell kommuniziert. Aber auch ich habe gemerkt, jetzt auch die letzten Tage, man kriegt das so ein bisschen auf Social Media mit, dass wirklich viel los war. Und das, finde ich, ist auch immer ein Faktor. Das ist wirklich nicht nur so ein Satz, den wir dann auch in der Übertragung mal loswerden. So dieses vielen Dank für all eure Fotos und Memes. Das ist wirklich ein Grund, warum diese Übertragung auch so viel Spaß macht, weil es eine große Abwechslung ist, weil wir viel lachen müssen, weil es also auch unterhaltsam ist, auch für uns. Also nicht nur der Sport und nicht nur das, was im Ellipelli stattfindet, sondern auch drumherum mit euch. Und all denen, die diese WM mitschauen und mitbegleiten und mit Input versehen irgendwie, weil's cool ist.
Ja.
Macht ihr das bei Sport1 genauso? Seid ihr auch so viel im Austausch über Social Media?
Also wir kriegen natürlich viele Nachrichten auch. Das Feedback ist relativ schnell auch. Mit diesen ganzen Hashtags, die man benutzen kann und so weiter, wird ja dann auch durchgefiltert. Aber ich finde es auch faszinierend, gerade du kennst ja auch die Zeit, wo man nicht dieses sekundenschnelle Feedback hat.
Ja.
Du machst, glaube ich, das nächstes Jahr im 20. Jahr mit Darts, wenn ich es richtig gerechnet habe.
Ich glaube, das war meine 20. WM, Robby. Ich habe ja die WM
2004.
Ich habe sie 2005 gemacht. Du hast recht. Ich bin zwar 2004 habe ich begonnen, aber es war die WM 2005, also es ist meine 19. WM.
War das jetzt, ja. Also ja, kommt das 20. Jahr für Elmar Paulke bricht an, ne? Zwei Dekaden. So. Genau, ja. Aber du kennst ja, aber du hast ja auch schön den Vergleich, ja, wie sich das auch gewandelt hat. Manchmal ist es ein bisschen too much, muss ich sagen, weil du kannst einfach auch nicht, ich habe bei Instagram teilweise hunderte, tausende, ich habe keine Ahnung, hunderte Nachrichten gekriegt. Nach dem Gaga-Match, denke ich mal, ist es bei dir auch komplett eskaliert gegen Price. Was ich da allerdings das Lustigste fand, weil du die Memes
ja
erwähnst, ich glaube, wir brauchen es gar nicht mehr zu erwähnen. Gervin Price hat sich ja so ein bisschen zu einem Meme gemacht, selber in diesem Viertelfinale.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob ich lachen oder weinen soll deswegen, wenn ich ehrlich bin.
Ja.
Aber ich mache mir da so langsam ein bisschen Sorgen um ihn.
Ja. Du, vielleicht noch eins, wir werden dann wir werden natürlich den Namen durchgehen. Ja. Das wird wieder so ein bisschen die Herausforderung sein, aber wir machen es, glaube ich, einfach so, wie wir das fühlen, und dann gehen wir den Namen durch. Ich wollte eins nur noch sagen, weil ich auch die Rekordquoten angesprochen habe. Ich weiß gar nicht, was euer Topwert war. Ich glaube, die 3,6 Millionen in der Spitze.
3,8 Millionen.
Wir hatten damals im WM-Finale 2018 hatten wir knapp 3 Millionen bei Taylor gegen Rob Cross. Das war damals so der Topwert. Und wir haben seitdem ja immer gesagt, okay, das kannst du wahrscheinlich nicht toppen ohne deutsche Beteiligung. Also der Deutschland-Faktor musste kommen, damit man da den nächsten Schritt geht. Ja. Und genau das ist passiert.
Ja.
Und wir haben ja auch noch nicht den Weg zu Ende erlebt. Also Halbfinale war natürlich gigantisch, aber lass mal einen Weltmeister werden, was dann passiert. Ne?
Ja.
Und dass wir inzwischen die Bilder in den Heute-Nachrichten, in der Tagesschau, bei allen Privaten in den Nachrichten erleben, ist ja sowieso klar. Das ist ja auch schon länger der Fall, ne? Ja. Aber das hat echt gerappelt, und das, ich weiß, das macht auch dann, oder hat euch mit Sicherheit riesen Spaß gemacht. Ist auch so ein Push, und das ist eine Motivation, ja auch zu spüren. Die Leute schauen uns und das wird angenommen, was wir machen, und es wird für gut geheißen.
Ich muss ehrlich sein, es hat mir so ein bisschen Angst gemacht, weil ich dann wusste, wie viel zuschauen, und dann hast du noch mehr Angst. Ich bin ja der Experte, ich bin ja kein Profi, ich bin kein gelernter Journalist, Kommentator, sonst irgendwas. Ich muss ja dann auch immer aufpassen, wie ich sage, was ich sage. Ich versuche dann immer, ich habe auch wirklich sehr versucht, beim Spiel zu bleiben und nicht und auch sehr einfach beim Spiel zu bleiben, damit ich mich da nicht verhasple und neutral aus der Sache rausgehe.
Okay.
Ich habe also wirklich keine Nägel reingehauen und keine großartigen Prognosen und auch versucht, das Ganze einfach zu halten. Es ist mir, glaube ich, gelungen. Was ich allerdings jetzt auch gemerkt habe, ich weiß nicht, bei dir war es auch bestimmt viele Interviewanfragen von irgendwelchen, weil die suchen ja da jetzt händeringend alle irgendwer, der schon mal 3 Darts irgendwo gesehen hat, der soll was dazu sagen. Und also heute den ganzen Tag über wirklich nur Interviews gegeben vor diesem Finale, Telefon.
Und das habe ich verändert, das habe ich früher auch gemacht, ja. Das mache ich nicht mehr.
Ich muss es machen.
Warum musst du es machen?
Ist halt so abgemacht, dass ich alle Interviewanfragen natürlich abarbeite.
Okay, also abgemacht mit Sport 1, ne? Weil es natürlich darum geht, dass man das Thema weiter ankurbelt und das in die Medien bringt und nicht nur bei Sport 1, sondern natürlich
allgemein auch. Ich fühle mich da ja auch verpflichtet.
Ja.
Zurzeit sowieso, weil es steigen ja auch viele dann quer ein und wollen dir dann irgendwas erklären. Von irgendwelchen Leuten, die alles verkaufen wollen, die sich da auf die Trittbrettfahrer, ganz viele. Und ich sag dir ehrlich, wie es ist, ich überlasse diesen Leuten nicht das Feld. Vielleicht bin ich niemand oder sonst irgendwie, aber solange ich so ein bisschen dagegen ankämpfen kann, werde ich es versuchen. Ja. Weil klar, jeder will irgendwo seinen persönlichen Vorteil vielleicht da rausziehen oder sonst irgendwas, aber ich will es den Leuten normal erklären. Und ich habe auch so ein bisschen Kritik geübt an gewissen Organisationen, die sich meiner Meinung nach, das wurde ja in diesem Podcast hier rauf und runter besprochen, wieder nicht positionieren konnten, um junge Spieler abzuholen, um denen zu sagen, hier, das sind die Landesverbände, das sind die Vereine, das ist der nationale Verband. Wieder pennt da jeder und kriegt es nicht auf die Kette. Und das habe ich auch in ein paar Interviews so auch mal rausgehauen. Das wird wahrscheinlich wieder ein bisschen Ärger geben, in meinen DMs, aber das ist mir jetzt auch egal.
Ja.
Und du kennst das Thema, das wurde ja hier oft genug besprochen bei Game On. Und es ist wieder passiert. Wieder kriege ich tausende Nachrichten. Wie fange ich an? Wo muss ich hin? Wie kann ich Darts spielen? Wo sind die Vereine? Muss ich das den Leuten erklären? Oder warum habe ich denn nicht irgendwo schon die Info von vornherein? Ich weiß, ich rede mich ja wieder in Rage
wie
andere, aber das nervt mich einfach. Und ich hatte das Thema letztes Jahr mit diesen Leuten.
Aber ich finde das gerade wirklich lustig. Ich höre dir irgendwie gern dabei zu, weil ich kenne das von mir. Das hatte ich so vor 5, 6, 7 Jahren. Da habe ich auch alles gemacht. Und da bin ich schon auf dem Zahnfleisch gekrochen und habe trotzdem diese 7 Radiointerviews noch gemacht. Und mit den 5 Zeitungen habe ich gesprochen. Ich mache das inzwischen nicht mehr. Und wenn, lasse ich mir das offen gesagt auch einfach vergüten.
Ja.
Und dann sage ich, pass auf, ihr wollt meinen Content haben, ihr wollt irgendwie die Stimme des Darts dazu hören.
Ja, ja.
Okay, dann ist dem so, dann machen wir einen Deal. dann ist das auch in Ordnung. Aber weißt du, warum soll ich all meine Energie da reinstecken? Das habe ich über so viele Jahre gemacht. Ich war oft in der Rolle des Darts-Botschafters, der erklärt hat, dass das ein geiler Irgendwann Sport ist. Irgendwann ist gut. Ja. Ich habe es auch jetzt allen erzählt.
Komm, lass uns mal ein bisschen über Darts reden. Einfach mal über die WM, weil das war eine Riesen-WM. Wir können gar nicht alle, ich glaube, wir müssen auch sagen, wir können nicht alle Spiele und alle Themen da abarbeiten.
Das machen wir auch nicht.
Das schaffen wir einfach zeitlich nicht. Ich habe auch meine Highlights. Ich möchte nur, was ist dein Spiel der WM? Nur ganz kurz.
Mein Spiel
der WM? Wenn du jetzt eins raussuchen müsstest.
WM. Boah, ey, jetzt überforderst du mich fast.
Also meins ist.
Also das Finale ist natürlich ganz vorne mit dabei, das ist klar. Jetzt muss ich mal ganz
Gaga kurz... gegen Jim Williams fand ich richtig gut, von der Spannung her.
Ja.
Aber ich muss sagen, so im Nachhinein betrachtet, hat mir, wird wahrscheinlich jetzt keiner drauf kommen, Ross Smith gegen Dirk van Dijven wurde doch am besten gefallen. Ja. Weil es einfach so dramatisch war. Und
5 Matchstarts für Ross Smith. Und
dieses Comeback von van Dijven wurde, wie er sich da wieder auch selber... Auch
zwischen denen,
so, ja, es war, da war alles dabei.
Feuer drin,
da war alles dabei.
Stimmt, okay.
Mein Match der WM war das.
Cool. Ich fand, genau. Ich überlege gerade, ob Clayton gegen Josh Rock auch
war auch genial, cool, war auch
spannend.
Genial.
Weil es auch so dieser Vergleich der Generation
wie
so war.
Wie abgezockt ist Johnny Clayton eigentlich? Wie abgezockt? Und hast du auch gemerkt, wie der auch lächeln musste und gesagt hat, ja, und wieder hat er 3 Darts daneben geworfen. Die Tops, die triffst du heute nicht mal, wenn ich sie dir 3-mal so groß mache.
Das war schon und da siehst du ja, ne? Das ist ja genau das, was wir beim Bully Boy gesagt haben. So, das lernst du erst mit ein paar Jahren Erfahrung. Dass du die Situation trotzdem meisterst, obwohl du dann vielleicht nicht so das Doppelfeld triffst, wie du es normalerweise triffst. Aber irgendwann steckt der halt bei den Guten, ne? So, die kriegen das irgendwann hin. Du, aber lass uns über Gervin Price reden. Das war natürlich wirklich die absurdeste Situation, die es gab. Und ich habe von einigen Freunden auch gehört, die haben gedacht, wir hätten ein Meme gesendet und das wäre gar nicht das wahre Live-Bild gewesen. Und man war irgendwie so überrascht, als es dann wirklich weiterging und der mit den Kopfhörern da stand, dass es wirklich, dass das echt war.
Ja, ich konnte es auch nicht glauben. Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Ich musste da auch wieder ganz vorsichtig sein, weil ich wusste, es schauen eine Menge Leute zu. Jetzt musst du echt aufpassen, wie du die Situation einschätzt, wie du das beschreibst. Und ich habe einfach gesagt, okay, das ist einmalig, das gab es noch nie, so eine Situation. Ja. Und ich habe auch gleich gesagt, dass Gervin Price mental wirklich, glaube ich, so langsam Problemchen hat.
Ja.
Extrem.
Ja. Der erträgt das nicht mehr.
Ja.
Denn die Stimmung war gar nicht so negativ nicht so schlimm gegen ihn.
Ich habe auch von Leuten aus der Halle gehört, so, die beschrieben haben.
Die haben halt gesungen.
Ja, es war nicht, dass sie ihn permanent ausgebuht haben oder reingepfiffen haben. Es war ganz ganz normales Match im Alley Pally.
Ja. Ja.
Und deswegen.
Robby, ich hab tatsächlich, das habe ich auch in der Kolumne noch geschrieben, ich habe echt den Gedanken, ob Gervin Price tatsächlich überlegt, seine Karriere zu beenden. Und ich halte das für eine realistische Option deshalb, weil Gervin Price den Dartsport nie wirklich geliebt hat. Rugby ist seine Liebe. Der Dartsport hat ihm den sportlichen Erfolg gebracht, der hat ihm viel Geld gebracht, der hat sich die Häuser gekauft, der hat sich finanziell abgesichert, das hat alles der Dartsport für ihn gebracht, aber er hat, glaube ich, sein Herz nie erreicht. Darum könnte ich mir bei Price vorstellen, dass der irgendwann auch sagt, wisst ihr was? Dann macht doch eure Scheiße alleine. Dann spielt doch ohne mich und es ist ja völlig in Ordnung. Und dann geht der einfach. Ich halte das für kein Szenario, dass das völlig aus der Luft gegriffen ist. Also klar, mal gucken,
eher, was jetzt mal passiert. 80-20, dass er es nicht macht.
Ja.
Das sehe ich auch so. Die Möglichkeit ist da. Ich wurde vor ein paar Jahren echt heftig kritisiert, weil ich mal gesagt habe, dass für mich Gervin Price kein Dartspieler so im klassischen Sinne, sondern einer, der gut Dart spielen kann.
Ja, genau.
Er hat sich
ja selber auch als den Grinch des Darts beschrieben. Das ist doch genau treffend, der den Darts-Profis das Geld klaut.
Ja.
So, das macht's, das ist ja, glaube ich, genauso, das feiert der für sich auch ab.
Ja. Was ich nicht verstehe, der kommt ja aus dem Profi, also aus diesem Rugby-Profi, aus der Profiliga. Ja. Ich weiß nicht, wie es dort ist, aber beim Darts ist es ja auch so, wie bei jedem anderen Sport. Als Sportler gewinnst du und du verlierst. Das ist normal. Das müssen alle mitmachen. Ja. Ob sie Nadal heißen, Schumacher, Mike Tyson, egal wer es ist, das ist nun mal so.
Oder auch Michael van Gerwen.
Oder auch Michael van Gerwen.
Wie der heute nach dieser Niederlage, nachdem er so fest vorhatte, diese WM zu gewinnen, wir wissen alle, dass seine Bilanz bei der WM nicht so gut ist, der so ein Riesenturnier spielt bis zu diesem Finale und es nicht schafft, wie der sich dann hinstellt und wie er auch irgendwann dem Bully Boy ins Wort geht, weil der das gar nicht schönreden muss, weil er einfach sagt, nein Junge, du hast es verdient. Ich habe heute Fehler gemacht und du hast es gut gemacht und ich gratuliere dir dazu, das ist völlig in Ordnung so. Das finde ich echt klasse von dem.
Ja, also
das können auch nicht viele.
Das können nicht
viele. Guck dir mal Van Barneveld an und all die in der Niederlage, wie die das handeln, wie oder gerade nicht handeln können. Ne? Er konnte das. Das ist großartig. Du, aber ja, Price, es ist irgendwie das, ne, wo Paul Nicholson irgendwann es auch nicht mehr ertragen hat und den sportlichen Erfolg nicht mehr hatte. Dieses, die unterschätzen die Rolle des Bad Boys, weil du anfangs die ersten 2 Jahre denkst, das ist witzig, die pfeifen mich aus, ist mir egal, ich hau euch trotzdem die Darts um die Ohren. Aber es scheint immer wieder der Punkt zu kommen, wo du das nicht mehr erträgst. Der erträgt das nicht mehr, der kann auch nicht mehr lachen. Der wird ausgebuht beim Walk-On und er flippt aus innerlich.
Ich glaube, es ist jetzt auch der Punkt gekommen bei Gervin Price. Ich weiß, die Spieler vertrauen oft ihren Familien, was das Management angeht und das Ganze drumherum. Ich glaube, es ist auch der Punkt gekommen, wo er das vielleicht in andere professionelle Hände geben sollte. Auch Social Media und so weiter. Wir haben gesehen, der hat seinen kompletten Social Media Content gelöscht.
Weißt du, was lustig ist?
Was?
Das hat Rusty gesagt. Der hat alle Beiträge gelöscht, aber hat 30.000 mehr Follower.
Ja, okay.
Das finde ich echt saulustig.
Ja, aber das muss der in andere Hände geben. Weiß ich nicht. Das sind ja Größenordnungen. Und ganz ehrlich, wenn der da reingeht und seine Nachrichten liest, also das ist doch der größte Fehler, den man überhaupt machen kann.
Ja, klar.
Der muss doch sagen, ich habe Millionen verdient mit diesem Sport hin und her. Also wenn ich eher wäre, würde ich jetzt weiterspielen. Und einfach zu PDC sagen, hört mal zu, ich spiele jetzt nur noch Darts. Ich will weder vor den Matches noch nach den Matches irgendwelche Interviews geben. Schickt mir die Strafen dafür, weil die müssen ja eigentlich die Interviews geben. Schickt mir die Strafen dafür, kein Problem. Aber ich habe jetzt erstmal 6 Monate keinen Bock auf Media. Wäre zum Beispiel eine Lösung, um sich frei zu spielen.
Ja.
Und vielleicht auch mal so wie der Bully Boy, der es wieder in diesem Finale getan hat. Null Reaktion, null Emotionen, so schön ruhig geblieben. Und es gab ein paar Situationen vielleicht, wo es in ihm gebrodelt hat, auch wenn er das Match unter Kontrolle hatte. Aber ich fand das gut.
Oh, das war sehr gut. Das war sehr gut. Und ich meine, und Gervin Price, und das jetzt nochmal abschließend, wie der sich dann die Kopfhörer aufsetzt, und da spielt er ja, glaube ich, in 12 Data, ne?
Ja.
Und wie er sich dann hinstellt und die Arme hochnimmt und mit seinen Muskeln spielt und sagt hier auf den Ohren, ich höre euch aber nicht. Er kann es auch nicht lassen. Er provoziert sie immer weiter. Er muss ja irgendwann, er hat ja den Punkt nicht gefunden zu sagen, okay, ich gehe diesen Konflikt nicht mehr ein.
Ja, ja.
Ich ertrage das jetzt, aber halte meine Klappe und dann wird das irgendwann abflauen. Und die Tendenz ist ja auch da. Er wird ja in vielen Hallen, in vielen Ländern auch nicht mehr so ausgebuht, wie das vor 2, 3 Jahren der Fall war.
Der Spruch von Michael van Gerwen war auch geil, der wörtlich sagt, anscheinend zu ihm im Practice Room in dieser Session,
du hast nicht die Eier
dazu, die Dinge aufzuziehen, um ihn so ein bisschen
anzustacheln,
weiß ich mal. Und dann sagt man, der hat es tatsächlich gemacht. Wahnsinn. Oh Mann. Und muss auch ein bisschen dazu lächeln. Aber wir dürfen nicht vergessen, Price hin oder her, Kopfhörer, Publikum. Gaga war der bessere Spieler, Punkt, Ende. Da hat er einfach der bessere Spieler gewonnen. Er hat ihn im Scoring, im Finishing, in allem, in den wichtigen Momenten, alles, überall war er überlegen.
Und er hat diese Situation mit den Kopfhörern, das war für mich auch der letzte Versuch von Price, in das Match reinzukommen. Er hat diese Situation auch gemeistert.
Ja, 2 Minuten hat es gedauert.
Ja, genau, so ein bisschen hat es gedauert.
Ja.
Aber das war cool von ihm, das war schwierig. Das war ein komischer Moment, auch für ihn natürlich. Ne?
Price braucht was, an was er sich reiben kann. Er braucht diese Aggressivität auch mit dem Gegner und so weiter. Das braucht er einfach für sein Spiel.
Aber gibt ihn der Gaga nicht.
Und ich habe auch im Kommentar gesagt, bei Gaga, der kann sich an seinen 180ern und an den High Finishes reiben. Aber mehr ist nicht. Ja. Mehr kriegt er nicht zum sich dran rubbeln.
Ja. Jetzt war ja das Thema Premier League, Gabriel Clemens. Die Bild hatte diese Schlagzeile gemacht. Da bin ich tatsächlich auch so ein bisschen mal hinterhergegangen, weil ich wissen wollte, wo haben sie diese Info her? Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass einer seitens der PDC denen diese Info steckt, weil die PDC das seit Jahren zelebriert. Wer bekommt die 4 Wildcards für die Premier League? Und das haben sie ja bislang noch nicht rausgehauen. Ich glaube nicht, dass einer der Bildkollegen weiß. Ich glaube, das ist eine Geschichte, die sie vermuten. Und Gabriel Clemens sagt bei uns auch im Interview, er findet, dass er es nicht verdient habe. Das hätten andere verdient. Ich sehe das um sportlich genauso. Ich finde auch, ein Halbfinale bei der WM reicht nicht.
Ich kann
es nicht. Nee, das, und von daher wäre ich überrascht, auch wenn es Gründe gibt, einen deutschen Spieler in die Premier League zu holen, aus wirtschaftlichen Gründen, den Hype mitnehmen und so weiter und so fort. 800 Zuschauer im Ellipelli, das kriegen die Engländer alles mit und sie merken, was da passiert. Das sind alles Gründe dafür. Es ist ein Wirtschaftsunternehmen und kein reiner Sportverband.
Ja.
Aber es wäre, glaube ich, nicht richtig. Und es kommt vielleicht auch für Gaga noch ein bisschen früher. Gib ihm jetzt mal das Jahr auf der Tour, wo er merkt, er kann auf der Bühne spielen. Ja. Er wird das jetzt mitnehmen, hoffentlich. Ja. Er wird diese Leistung abrufen können. Und dann wächst er schon in diese Rolle rein. Wenn auch der sportliche Erfolg kommt.
Gut, sportlicher Erfolg ist ja da.
Oder
da
ja, gewesen. Aber ich meine jetzt auch mal einen Major-Sieg oder, weißt du, Gewinn. Ja, aber das haben ja all die dabei sind.
Ja, ja, ich weiß, ja. Wir haben ja noch Ross Smith als European Darts Champion. Wir haben Danny Noppert als UK Open Champion. Genau. Da sind noch einige, Luke Humphreys, vierfacher European Tour Champion. Wobei ich glaube, es wird echt knapp mit Luke Humphreys.
Wird knapp, glaube ich auch.
Weil die WM hat er gezeigt, dass er dem Druck nicht standhalten konnte. Ja. Noch nie ein 100er Average gespielt bei der WM, nach wie vor, obwohl er dreimal im Viertelfinale stand. Ich finde, das wird echt knapp. Da sehe ich Leute wie, keine Ahnung, Noppert fast so ein bisschen im Vorteil, was das angeht. Was den Druck bei solchen großen Matches angeht. Ja. Muss ich ehrlich sein. Rob Cross weiß ich nicht so genau, aber die Diskussion, weiß nicht, können wir ja, die werden ja auch noch warten. Wahrscheinlich wieder nach dem Masters. Eventuell.
Vermute ich auch.
Matt Porter hat auch
man will es im Januar, glaube ich, irgendwann im Januar verkünden.
Matt Porter hat auch zwei Sachen im Interview gesagt. Sie müssen die Spieler noch genauer aussuchen. Es geht erstens darum, dass es eine extreme Belastung ist, 17 Wochen zu spielen. Und sie haben gemerkt, dass diese Premier League auch Karrieren nicht zerstört, aber Karrieren geschadet hat. Und das möchten sie auch nicht mehr. Also sie wollen wirklich nur noch Leute haben, die da mitgehen, und sie werden auch die im Austausch sein mit den Spielern, auch mit denen, die nicht berücksichtigt werden, und ihnen erklären die Gründe, warum sie nicht dabei sind. Finde ich eine gute Aussage.
Finde ich auch eine gute Idee. Ja. Ja. Okay, das zum Thema Premier League. Ich würde gerne noch kurz, weil das auch so, finde ich, zum Fazit mit dazugehören muss, auf die drei Frauen zu sprechen kommen. Auf Fallon Sherrock, auf Bo Greaves und Lisa Ashton. Es war, finde ich, das erste Jahr, dass Frauen mit dabei waren, auch drei an der Zahl, die echt gut gezockt haben, wo das Partien auf Augenhöhe war, wo es sich die umkämpfte Matches war, wo das sich sehr natürlich angefühlt hat, dass Frauen gegen Männer gespielt haben, und es ist irgendwie nicht mehr so diese Brisanz im Mann gegen Frau, sondern es war eine Partie Darts.
Ja.
So habe ich das zumindest wahrgenommen. Und zwar bei allen dreien. Ja. Wir haben alle drei echt cool gespielt. Sie hatten alle drei Chancen. Die haben es nicht nutzen können und haben das Match dann nicht gewonnen am Ende. Aber die waren echt cool dabei. Ich fand das von allen dreien richtig guter Auftritt.
Ich auch. Also, glaube ich, haben wir auch, glaube ich, schon in der letzten Folge gesagt, mir hat das super gefallen. Und es war alles nicht so deutlich, wie es dann nachher, vor allem bei Bo Greaves, glaube ich, dieses 3-0 war nicht so deutlich. Also die hat Willie O'Connor schon gut gefordert, und ich freue mich auf die Zukunft. Ich freue mich auf die Women's Series, die ja jetzt vom Preisgeld her nochmal aufgestockt wurde, verdoppelt.
Ja.
Auch eine schöne Sache. Also sollte es in Deutschland noch ein paar Damen geben, die da einsteigen wollen, dann wäre jetzt, glaube ich, ein guter Zeitpunkt. Und wir wissen jetzt ja, dass bei der nächsten WM mindestens drei Damen dabei sein werden. Da kommen sie jetzt ja nicht mehr drum rum. Women's World Matchplay ist fix jetzt dabei.
Das denke ich auch,
Und von dem her findet eine gute Sache, und wieder hat Fallon Sherrock so ein bisschen für Bewegung im Damen-Dartsport gesorgt.
Ja.
Obwohl sie es vielleicht gar nicht so wollte.
Ja.
Und die PDC aus dem schlechten Gewissen raus das Preisgeld bei den Damen verdoppelt hat. Ja. Also das ist mein Eindruck.
Ja, und sie hat auch ein bisschen darunter zu leiden gehabt und hat sich damit auseinandersetzen müssen. Wir haben das schon auch gesagt, dieser ganze Hater auf Social Media war für sie nicht ganz so einfach, aber genau. Du, die junge Generation, finde ich, die wir im letzten Jahr noch ein bisschen mehr abfeiern konnten, weil sie coole Erfolge hatten, von Bradley Brooks, der ja gar nicht dabei war, wir hatten Keen Barry, der mit einem ganz schlechten Auftritt früh rausgegeben
ist. Big Willie war gar nicht dabei.
Big Willie war nicht dabei. Nathan Rafferty kriegt einen Whitewash. Das sind ja eigentlich so die Young Guns. Jetzt auch Rusty Rodriguez hat sich nicht qualifizieren können. Die haben uns ein bisschen gefehlt, ne?
Ja gut, Josh Rock war dabei,
hat Josh Rock,
relativ überzeugt. Aber wenn du jetzt guckst, Halbfinale PDC Darts WM, Gabriel Clemens war der älteste Spieler, der ist 39.
Das stimmt, okay.
Das hätte man auch vor ein paar Jahren so nicht gesehen. Und ich finde, zeigt, klar, nicht der ganz große Altersabfall, aber da dauert es eben alles ein bisschen. Aber das ist schon das erste Zeichen, dass keiner über 40 oder über 39 da dabei war.
Ja, die drei Halbfinalisten aus dem letzten Jahr, Wade, Wright und Anderson, sind früh rausgegangen. Das war auch noch interessant, ne, dass weder Smith noch Van Gerven gegen einen Top-10-Spieler auf dem Weg zum Finale mussten, gespielt hat,
ja.
Weil die alle so früh rausgegangen sind.
Ja gut, Wright war uns aber von Anfang an klar, ja, dass dieses Viertel interessant wird, wer da rauskommt. Und es war ja dann Gott sei Dank Gaga, weil man den nicht einschätzen konnte. Und man muss jetzt im Nachhinein sagen, diese Krankheit von Joanne und das Ganze drumherum hat ihn, glaube ich, mehr belastet und mehr im Training behindert und in der Vorbereitung, als ihm vielleicht lieb war.
Ja. Fand ich den Post ganz witzig von ihm. Da sagt er, ich habe noch einen Partner frei, Werbung, macht er über Twitter. Was für eine Herangehensweise, ne? Ich meine, diesen Aufkleber da auf der Brust, der kostet dich schon ein bisschen Knete, dass man so einen Sponsor sucht in dieser Rolle, also in dieser prominenten Rolle im Dartzirkus. Aber witzig.
Ja, aber er managt sich ja quasi selber mit seiner klar. Frau, macht sein ganzes Merchandising auch selber. Hast du mal gesehen, sein Merch-Shop da?
Ich war ehrlich gesagt noch nicht drauf, ne.
Also es fehlen eigentlich nur noch gebrauchte Servietten aus dem Haus Wright. Dann hat er eigentlich das komplette Sortiment frei. Oh, so ein Tuch, so ein Turiner Tuch. Oder wie, kennst du das?
Ja, ja, ja.
Das fehlt eigentlich noch. Aber ansonsten hat er alles. Aber ich finde das jetzt gar nicht so ungewöhnlich. Haben viele andere gemacht.
Michael ja, Smith hat das gemacht. Aber ich dachte, dass Peter Wright in einer anderen Position ist, dass Sponsoren sowieso eher auf ihn zugehen. Oder gut, er lässt ja die Exhibitions, lässt er ja von Modus auch mit arrangieren, ne? Aber klar, diese privaten.
Mit arrangieren, ja.
Diese privaten Kooperationen, die handelt er selber aus. Ja gut, Peter Wright, klar, als Titelverteidiger früh rausgegangen, war die Enttäuschung da. Gary Anderson geht auch früh raus, verliert das Match gegen Chris Doby. Doby, der danach im Interview sagt, dass Anderson irgendwie keine schönen Sachen zu ihm gesagt habe, der hat offenbar nochmal versucht, in dieser letzten Pause ihm irgendeinen Spruch mitzugeben. Fand ich ganz cool von Doby. Ich fand, der hat das ganz schön cool durchgezogen. Dann auch zu sagen, das musste ich gewinnen, das Match.
Ja,
also,
ja.
Das musst du aber erstmal machen. Du kriegst einen Spruch, du ärgerst dich, gehst hoch und denkst dann, nee, das, mein Freund, das Match gewinne ich jetzt. Ja. Und dann gewinnst du es souverän.
Und das danach im Interview auch so anzusprechen.
Ja.
Gary Anderson ist ja jetzt nicht jemand, der niemand ist. Ja. Gary hat sich auch dazu nicht zu Wort gemeldet. Das heißt, ich glaube, Gary wird dann sagen, ja, okay. Hat er jetzt gut gemacht.
Ja, und er hat ja auch gesagt, ich will es nicht wiederholen. Ne? Also der hat auch keine schmutzige Wäsche gewaschen, sondern er hat nur gesagt, das war so und das fand ich nicht okay. Vor allem, weil die beiden sich ja auch schon lange kennen. Doby ja auch eine Zeit lang in diesem Stall von
Protégé. Anderson
war. Ja, ganz genau. Haben wir noch jemanden vergessen, Robby? Es ist auch übrigens 1.03 Uhr, auch wenn wir heute ein bisschen kürzer werden. Robby muss husten, das macht nichts. Ja, das wird kurz über mein Mikro dann hier weiter aufgenommen. Wir sitzen ja hier sozusagen 3-4 Meter auseinander und sprechen jeweils in ein Mikrofon rein.
Ich gehe hier wirklich auf dem Zahnfleisch, was das angeht. Also ich bin ziemlich
durch.
Stimme ist angeschlagen. Ich muss nochmal schnell in meine Notizen schauen,
dass
ich mir da noch so alles durcheinander.
Ich habe ja heute Nachmittag, bevor ich in den Sender gefahren bin, auch noch einfach so ein paar Sachen runtergeschrieben. Und habe überlegt, ob ich den Paulke der Woche machen soll, aber ich glaube, ich will ihn
wieder
jetzt
nicht.
Ja, aber jetzt dann muss ich Gabriel Clemens, wollte ich eigentlich nehmen, oder soll ich jetzt den Bully Boy nehmen, aber dann, wir haben jetzt schon so viel über Gaga gesprochen.
Wir hatten doch Gaga schon als Paulke der Woche, oder?
Irgendwann hatten wir den schon
mal. Ja. Aber ich habe ja gesagt, von mir aus jede Woche. Habe ich ja damals schon gesagt.
Ja. Mir hat Gaga auf jeden Fall echt gut gefallen. Mir hat er übrigens auch in den Interviews gut gefallen. Ich fand ihn
lockerer.
Viel lockerer. Sein lockerstes Interview hat er zumindest mir gegeben nach seinem Ausscheiden übrigens. Da war er echt cool. Spricht von der Ballmaschine, wie hieß sein Gegner? Bully Boy noch. Und also der war witzig, das war gut. Das war wirklich gut.
Ja, ich möchte noch, aber es war ja schon so die Gaga-WM aus deutscher Sicht.
Ja,
ich möchte aber trotzdem noch mal vielleicht anmerken. Ich hatte ja vor der WM überall gesagt, dass ich glaube, dass es von der Qualität her wahrscheinlich die drei besten Deutschen so im Paket sind, die wir zur WM schicken. Und ich finde, das war auch so. Martin gewinnt sein erstes Spiel. Hab mich total überzeugt auch, wie gesagt, knapp dran gewesen, den Bully Boy rauszunehmen, den späteren Weltmeister. Flo Hempel, seine Pflichtaufgabe erfüllt.
Und auch knapp gescheitert
an Luke Humphries. Auch knapp gegen Humphries gescheitert. Da war er natürlich mehr drin, würde sich wahrscheinlich selber am meisten ärgern. Aber trotz allem, gutes Fundament. Wir haben nächstes Jahr sicher 4 Spieler auf der Tour dabei. Ricardo ist ja auch noch damit dabei, wo ich auch finde, der hat sich super entwickelt. Ja. Und ich glaube auch, dass Gaga durch diesen Erfolg jetzt auch so ein bisschen Luft geschaffen hat für die jetzt quasi in der Weltrangliste die Deutschen, die hinter ihm stehen. Also die haben jetzt wieder so ein bisschen Schutzschirm.
Ja.
Da wird jetzt nicht mehr so arg geschaut und die haben noch mehr Zeit und noch mehr Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, weil Gaga, ja, der hat ja jetzt inzwischen auch ein breites Kreuz, der kann da einiges ab. Und ich glaube, ich habe auch gesehen, der müsste jetzt irgendwo bei 250.000 Followern sein bei Instagram. Also wer ihm noch nicht folgt, bitte folgen. Das ist eine wahnsinnige Zahl.
Ja, Wahnsinn.
Das sind dann Regionen. Das ist
ja mehr als verdoppelt.
Der ist mit 60.000 in die WM rein.
Ja.
So. Und jetzt 250, Wahnsinn, das ist vierfach fast, ja. Und man muss ja auch dazu sagen, das sind ja Regionen, da kannst du ja dann auch schon davon fast leben,
Clark-Influencer
zu sein. Also
ja, das ist eine gute Reichweite.
Ja, da brauchst du auch nicht mehr bei Twitter aufrufen, ob noch jemand auf Shirt will.
Ja. Und ich bin wirklich gespannt, wie gesagt, ob er das jetzt mit transportieren kann. Ich habe ihn ja auch gefragt, Gabriel, warum passiert das jetzt bei dieser WM? Weißt du, was der Unterschied war? Wieso kriegst du das Spiel auf der Bühne plötzlich hin, so wie du es noch nie hinbekommen hast? Und das hat mir eigentlich am meisten Spaß gemacht, die Art und Weise, wie der da auf der Bühne stand. Also, weißt du, so gerade du weißt, wie gut der im Training spielt. Alle wussten, er kann das Niveau spielen. Das ist das Niveau, was Gabriel Clemens spielen kann. Was er, glaube ich, jetzt bei dieser WM gezeigt hat. Ja. Aber warum kriegt er auf einmal diese Ruhe, diese Souveränität, so eine gewisse Gelassenheit, so habe ich es zumindest empfunden. Und er sagt, er habe irgendwie was umgestellt, ne, intern mit Mentalcoach, mit anderen Coaches. Sie haben irgendwas gemacht, aber er hat das dann auch nicht auf den Punkt bringen wollen. Da wird es ja auch sehr privat. Ne? Das sind ja kleine Stellschrauben, die du veränderst, die dann so eine Wirkung haben. Und vielleicht, von denen du auch gar nicht unbedingt weißt, wenn du sie angehst, dass das diese Wirkung haben wird. Ne? Du versuchst aus und irgendwann passt. Irgendwann merkst du, ach ja, das war's, das funktioniert.
Vielleicht waren es mehrere Kleinigkeiten, die dann dazu geführt haben. Wie gesagt, er lässt ja privat nichts raus. Es hat sich ja einiges bei ihm geändert, privat, so, das weiß man ja. Aber vielleicht war es einfach die Summe von allem. Und vielleicht weiß er auch nicht wirklich, was es war im Endeffekt, aber er hat gemerkt, okay, ich habe ein paar Sachen geändert, irgendwas davon war richtig gut und ich finde auch, wie er auf die Bühne gekommen ist, schon eine ganz andere Ausstrahlung und auch wie er im Voraus dann manchmal gesagt hat, wenn sie ihn gefragt haben, ja, was ist dein Ziel bei der WM und dann sagt er so nach dem Motto, ja, mein Ziel ist jetzt mein nächstes Spiel zu gewinnen und wenn ich das gewonnen habe, dann können wir über das nächste Ziel reden und das war ja super und nicht mal schauen, was geht, das ist ja keine Antwort, was ich meine. Ich gehe mal ins Match rein und schau, was passiert. Das kannst du nicht. Van Gerven geht in die Matches rein und sagt, ich gewinne das. Klar kannst du nicht so vorpreschen wie der, aber du musst trotzdem eine gewisse Präsenz und ein gewisses Selbstbewusstsein. Und das gegen Price war natürlich sein Meisterstück. So ein bisschen unterstützt auch von der mentalen Lage von Price. Also war alles dabei.
Vielleicht war das Meisterstück ja das Drehen des Matches gegen Jim Williams.
Ja.
Der Price hat ja bei uns gesagt, wir haben das schon besprochen, das weiß ich gar nicht. Ich habe ihn dann, der hat ja am gleichen Abend, glaube ich, auch gespielt, da habe ich ihn gefragt, hast du das gesehen von Gabriel Clemens, wie stufst du den denn ein? So, der könnte dann ja irgendwann auch dein Gegner werden, so nach dem Motto. Und dann hat er gesagt, ich habe das gesehen und ich habe dem Barney das noch gezeigt und habe gesagt, schau an, das sind seine drei besten Legs seines Lebens, die er jetzt gespielt hat. Ja. Und das scheint auch, vielleicht war das der Switch, so, ne? Du musst mal so mit dem Rücken zur Wand stehen und das überstehen, gewinnen. Und das gibt dir vielleicht auch dann eine Ruhe.
Ich war ja erst stinksauer mit Jim Williams, weil ich denke, jetzt spielt er das Scheißspiel seines Lebens ausgerechnet gegen Gaga. Im Endeffekt muss man ihm ja dankbar sein, dass er das aus Gaga rausgekitzelt hat. Genau so. Weißt du, ich meine, ich war echt stinkig. Ich habe gedacht, das darf nicht wahr sein. Sein höchster Average war bis dahin 94 oder so. Und dann spielt er hier 98, 99, checkt alles weg. Ja. 65% Checkquote. Ja, bist du
denn? Und alles mit dem ersten Dart.
Alles. Und jedes Mal, wenn der 170 stehen gehabt, hast du gewusst, da steht ein Doppel nach den drei Darts. Egal was passiert, der checkt vielleicht nicht die 170, aber da steht Tops danach. Oh, und das Mann, war halt Wahnsinn.
Oh Mann.
Und da habe ich so gekotzt, noch so innerlich. Und gesagt, das kann doch jetzt alles nicht wahr sein, oder?
Ja.
Machbarer Gegner und jetzt dreht er hier komplett durch. Aber wie gesagt, Ende gut, alles gut.
Alles gut. Du, jetzt ist es 10:50, du musst noch nach Hause fahren. Du hast noch 2,5 Stunden Autofahrt vor dir. Ich habe so eine knappe Stunde vor mir. Und wie wird die nächste Woche bei dir aussehen? Wir werden nächste Woche noch eine Folge aufnehmen, bevor wir so eine Pause machen, die wir immer machen im Januar, auch wenn es zwar jetzt World Series Turniere gibt, aber wir melden uns dann erst nach dem Masters wieder. Aber nächste Woche machen wir noch eine Folge, weil ja die Promi-Darts-WM ansteht. Bei mir geht's wie gesagt in Richtung Düsseldorf. Ich werde morgen mir ausruhen, dann geht's nach Düsseldorf, besuche die Familie noch vorher und dann fahre ich weiter und freue mich auch auf das Event. Das ist echt immer witzig und da werden wir Gaga wie gesagt dann sehen und wir werden natürlich alle anderen großen Namen auch da sehen. Das ist der Deal, den man da hat und dann werde ich mir ein bisschen erzählen, was da los war. Und du?
Ja, für mich hat die Firma Schmied in Freudenstadt ab Donnerstag wieder. Zurück in den Job. Ich habe das so im Nachhinein gedacht, Donnerstag arbeite ich. Ich habe gesagt, dass ich am 5. wieder da bin, aber der 6. ist ja schon wieder ein Feiertag. Und hätte ich mir ein bisschen anders machen sollen. Aber ich wollte jetzt auch nicht irgendwie nochmal Probleme machen und fragen, kann ich dann Donnerstag doch noch frei haben nach 10 Monaten und so. Also die normale Arbeitswelt hat mich wieder. Bin mal gespannt, wie das dann ist. Jetzt sehe ich auch mal, wie das ist für Frauen, wenn die wiederkommen nach längerer Babypause so, weil ich habe das ja auch selber immer mitgekriegt von Kolleginnen, dass sie dann sagen, du bist gar nicht mehr so, die rechnen gar nicht mehr so 100% mit dir. Du läufst dann halt so ein bisschen mit. Ich bin echt gespannt. Also ich bin ja hoch motiviert. Ich hoffe nur nicht, dass meine Kollegen und Kolleginnen irgendwie denken, der hat es ja eh nicht nötig, der hat sich ja dumm und dämlich jetzt verdient. Als Experte. Dem ist nicht so. Das kann ich jedem garantieren hier.
Du bist da beim Fernsehen.
Ja, beim Fernsehen, genau. 3,8 Millionen Zuschauer. Ja. Ich habe für jeden 1 Euro gekriegt. Nee, aber ich freu mich einfach auch auf die Arbeit so ein bisschen wieder mal was anderes. Ansonsten bin ich froh, dass ich. Meine Frau hat mir heute geschrieben und sagt, ich freue mich fast so wie der Smith. Und denke ich so, und ich schreibe ihr noch zurück. Ja, gell, mit den Kindern und so toll. Dann sagt sie, dass die WM vorbei ist. Sag ich, alles klar.
Sehr gut.
Ja, die freut sich jetzt auch drauf, wie gesagt.
Okay, also habt eine schöne Woche. Es war eine tolle WM, es hat großen Spaß gemacht. So ein paar Tage dauert das auch immer, bis man das so alles mal sacken lässt. Und auch gerade so ein Finale, wie wir es heute haben und erlebt haben. Ich hoffe, ihr habt dann auch eine gute Zeit und ihr habt viel Zeit vor dem Fernseher verbracht. Robby, komm gut nach Hause. Wir hören uns nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Game on.
Game on ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von DAZN. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.